Herzlich guten Morgen. For everybody who needs translation, there will be translation next door in English. Ich freue mich, dass wir uns so unter dem Namen des Herrn Jesus treffen können. Er ist ja Haupt des Leibes, das wird auch heute Thema sein. Und wir sind alle miteinander Leib Christi, wir sind es. Ob wir so fühlen oder nicht. Ja, das Thema ist Gemeinschaft. Mit Silvester hatten wir hier ein Treffen, wir waren so in etwa 30 Leute, es war eine gute Gemeinschaft und ich habe genau das auch als Thema genommen. Und ein Vers aus Hebräer 10, 24 folgende hervorgehoben: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Nun, da könnte ich alleine eine Predigt drüber halten, das habe ich mit Silvester getan, war ein bisschen zu lang ausgefallen, wir sind damit dann auch gut durchgekommen wohl. Aber es ist wirklich ein Anliegen Gottes, dass wir Gemeinschaft haben. Und hier steht ein ganz schlichter Hinweis, wie wir das machen können. Man könnte sagen, Grundlage aller Gemeinschaft ist, komm zu den Versammlungen. Das ist ganz einfach. Und dann kann sich auch Gemeinschaft ereignen. Ich habe schon vor ein paar Jahren den Epheserbrief angefangen und das ist Gary Temple-Stil, dass man so Bücher durchmacht und vielleicht werde ich noch in ein paar Jahren damit fertig werden. Ich bin ja mitten in Epheser und in Epheser 4 und ab Vers 7 möchte ich lesen, da geht es um die Gnadengaben des Leibes und demnach auch um Gemeinschaft. Es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, so habe ich empfunden, weil das etwas ist, was mir nicht nahesteht. Die meisten wissen, dass ich vorher Buddhist war, dass ich eben ein Holländer bin, dass Holländer auch noch recht störrisch, eigensinnig, sehr individuell geprägt, auch erzogen und überhaupt nicht auf Gemeinschaft ausgerichtet. Also ist das überhaupt nicht mein Thema, was ich jetzt hier anspreche. Das ist Gottes Thema. Und davon wollen wir reden, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir Gottes Themen hervorheben. So ist es eine gute Gewohnheit, dass man mal Bücher durchpredigt, weil das Thema hätte ich mich nie ausgewählt. Aber es ist dran und wir sprechen jetzt darüber. Ich lese Epheser Kapitel 4, Vers 7. Man kann auch hier mitlesen, aber gerne auch in den eigenen Bibeln. Das ist jetzt die Übersetzung nach Elbefelder. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangenen gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe, und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, Jesus, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ich möchte beten. Herr Jesus, welchen mächtigen Texten, welchen Anliegen hast du hier und willst uns hier das Thema Gemeinschaft und auch wie wir es tun sollen und auch wie nicht, willst du uns das hier zeigen? Und ich bitte dich darum, dass du, Herr, einzelnen Dingen an uns so deutlich machst, dass wir es hier und jetzt verstehen und umsetzen. Danke dir, dass du uns dazu auch deinen Geist gegeben hast. Bitte, Heiliger Geist, erkläre uns das Wort Gottes. Amen. Nun, wenn die Gemeinde hier als Leib Christi beschrieben wird, ist, man könnte sagen, der Leib Christi hier ein Muster des neutestamentlichen Heiligtums. Nochmals gesagt, Leib ist nicht ein Bild, es ist eine Realität. Und das alleine schon ist ein Umdenken. Natürlich können wir an der Bildlichkeit des Leibes einiges von dieser Realität kennenlernen, aber wenn wir nur im Sinne vom Bild reden, dann kommen wir nicht hinein in die Realität hinein, was Leib eigentlich bedeutet und unter uns tun will. Und fängt Epheser 4, Vers 7 so an, da heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also jedem Einzelnen von uns, das heißt uns, damit ist Gemeinde, und man könnte sagen Gemeinde vielleicht auch weltweit gemeint, das sind die Gläubigen, und das ist auch, man könnte sagen, wenn wir hier in das kleine Zelle zusammen sind, also eine kleine Gemeinschaft, Teil des ganzen Leibes Christi dieser Welt, kann es auch so sein und wird auch so sein, dass hier in der Gemeinde einige sind, die noch nicht glauben, die Jesus noch nicht konkret angenommen haben und so noch nicht Teilausnahme, das macht nichts aus, das kann sein. Aber es ist im Leib gemeint und wir können alle schauen darauf, was gemeint ist, ob wir nicht hineinkommen wollen und Anteil an diesem Leib haben wollen. Ob wir jetzt schon zum Glauben gekommen sind oder nicht, ist das die Realität. Ziel des zum Glauben kommens ist nicht ein Alleinleben. Ich und mein Jesus. Nein, er will, dass wir Gemeinschaft haben. Wir werden in einer Gemeinschaft und das wird dargestellt in einem Leib versammelt. Und wenn wir das nicht erkennen, dann haben wir von Jesus noch nicht das Wichtigste erkannt. Und können uns vielleicht auch fragen, haben wir den richtigen Jesus? Jesus also ist der Geber der Gaben. Damit möchte ich anfangen, denn damit fängt auch diesen Text weiter an, wenn wir weitergehen. Und es geht dann auch um eine Gabe, die aus lauter Gnade gegeben ist. Und ja, diese Gabe hat ein bestimmtes Maß. Und dieses Maß müssen wir auch kennen. Jeder Einzelne hat ein Maß, wobei es ist, dass die Gnade maßlos, was man könnte sagen, mit vollem Maße gegeben wird. Jedem. Aber die Gaben hat vielleicht unterschiedliche Bemessung und wir müssen ganz nüchtern sein, so auch Paulus in Römer 12, Vers 3, da macht er eben genau das klar und ich möchte das vorwegstellen, um uns damit etwas einordnen zu lassen in dem Ganzen. Da sagt er, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, soll nicht höher von sich denken, als zu denken sich gebührt. Ganz wichtige Sache. Denn wenn wir über Gaben und Begabung nachdenken, haben wir häufig die Neigung, sehr darauf ausgerichtet zu sein und uns selbst zu brüsten mit bestimmten Gaben und nicht in dieser Demut zu kommen, dass wir in jeder Gabe sehr demütig sein sollen. Warum? weil wir immer mit der Gabe den Geber im Blick halten müssen und uns immer ihm demütig unterstellen und auch seine Zwecke, nicht unsere Zwecke, mit welcher Gabe dann aus erfüllen wollen und sollen. Also wir sollen nicht höher denken von uns selbst, als sich gebührt, sondern wir sollen darauf bedacht sein, besonnen zu sein. Besonnen. Nüchtern. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir auch, ja, manchmal, wir haben einen kleinen Hauskreis zusammenkommen, wollen manche, ja, sehr wilde Fragen auch in der Bibel nachgehen, und das ist manchmal auch interessant, ja, so reizend, um mal die Offenbarung dann durchzuwühlen und so weiter, ja, okay, aber manchmal sind wir als Kinder Gottes noch nicht ganz dran, alles zu verstehen, und es ist auch manchmal gut, auf den Teppich zu kommen und sagen, okay, lass uns mal wieder auf den Teppich kommen und da ansetzen, wo wir ansetzen müssen. Und das ist zum Beispiel Gemeinschaft. Das hat nämlich Gott zugeteilt, einem jeden das Maß des Glaubens. Eben diesen Maß soll er in ganz großer Demut annehmen. Und Paulus, von dem wir nun diesen Text haben, ist so demütig. Er ist Apostel. Aber wenn man hört oder liest, was er da durchgemacht hat, ist es gigantisch und sieht man auch eine enorme Demut. Vers 4, Vers 8, nun schauen wir erstmal auf den Geber. Darum heißt es, nun wird ein Vers aus Psalm 68, Vers 18 zitiert. Hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dann die Erklärung, die wir später noch nachgehen wollen, aber dieses Hinaufgestehen in die Höhe deutet nun Paulus anders. Das ist eine ganz interessante Sache, weil wenn wir den Psalm 68, 18 mal nachlesen oder diesen Text, dann heißt es da, der Wagen Gottes, ich möchte mal den Kontext von diesem Vers lesen, sind Zehntausende mal Tausende Erhabenheit. Der Herr, Yahweh, ist unter ihnen. Sinai im Heiligtum, der Berg Sinai und Heiligtum auf Zion, die beide werden hier zusammengebracht. Du bist hinaufgestiegen, also hier ist ein Du, nicht er, sondern du bist hinaufgestiegen zur Höhe. Du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen. Und sogar Widerspenstige sind bereit, sich, ja, Gott zu unterwerfen. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Nun, hier geht es hin zu unseren Erlösern, Herrn Jesus Christus, in dem letzten Vers. Gott ist unsere Rettung. Da geht es hin. Und das Interessante ist, in den letzten Vers, die erfolgt auf das Zitat, was wir jetzt auch hier haben, ist, dass es hier heißt, dass Gott für uns Last trägt. Ganz anders, die babylonischen Götter, die mussten auf Schultern getragen werden. Da gab es Prozessionen, wo diese Götter auf den Schultern getragen und umhergetragen wurden, die konnten ja selbst nicht gehen. Anders bei Gott. Nun, hier geht es um einen Gott, der unsere Lasten trägt, der unsere Sorgen kennt und sie auch annimmt. Und nicht nur das, dass er sie kennt, sondern er ist auch unsere Rettung, er befreit uns auch daraus. Nun, wenn wir nun den zitierten Vers, du bist hinaufgestiegen zur Höhe, hast Gefangene weggeführt, und dann heißt es, hast Gaben empfangen bei den Menschen. Nun mal zitiert sehen in den Vers Epheser 4, 8, dann sehen wir, dass hier eine Änderung steht. Die wichtigste Änderung ist nicht in der Ansprache, natürlich ist eine Gott Yahweh genannt, gemeint und wahrscheinlich eine andere oder ja ganz klar eine andere Jesus. Aber hier heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, Jesus, Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Nun, manche sagen, der Paulus hat es bloß aus dem Kopf zitiert. Der konnte nicht mehr ganz erinnern, wie es ineinander steckt. Paulus war Schriftgelehrter. Diese Leute waren ganz genau. Auch die heutigen Juden, die die Schriften studieren, kennen die Schrift in- und auswendig. Ein messianischer Jude, der es von seinen Eltern gelernt hat, hat gesagt, sie wissen genau Buchstabe für Buchstabe. Er hat ein Muster gesagt, wo man mit der Nadel in ein Buch gehen könnte, das sind diese Schriftrollen. Und er hat gesagt, wenn diese Nadel hier reingeht und so tief reingeht, dann sag mir, welche Buchstabe steht da unter in dieser Nadel. Und das wussten die zu sagen. Paulus wusste wortwörtlich, was der Text ist. Er hat bewusst anders zitiert. Und das ist wichtig zu wissen, weil es hier um einen neutestamentlichen Kontext geht. Alttestamentlich ist es so, dass Jahwe Gott angesprochen ist und der hat Gaben empfangen. Von wem? Von den Menschen? Man könnte sagen, von den Israeliten, die Opfergaben darbrachten. Das war zunächst mal alttestamentlich so gestellt. Nun ist das neutestamentliche aufgehoben. Weswegen? Weil Jesus das Opfer ist. Und das Opfer ein für allemal. Und so wir Menschen nicht mehr Gott opfern, sondern nun Gaben empfangen von Gott. Das heißt, das, was alttestamentlich dasteht, kann man so eins zu eins nicht übernehmen, weil es eine ganz andere Bedingung ist. Die Bedingung dieser ein für allemal Opfer ist durch Jesus erfüllt worden. Nun können wir an der anderen Seite, und das ist man könnte sagen, eine neujüdische Deutung oder eine spätjüdische Deutung, da wird gesagt, diesen Aufstieg oder derjenige, der aufgestiegen ist, war Mose. Ist auch ein schönes Bild. Mose stieg ja auf den Berg Sinai hinauf und empfing das Gesetz. Und hat dann hinabgestiegen von dem Berg hinunter den Menschen das Gesetz gegeben. Also, und sie glauben, dass die Art und Weise, wie es Paulus hier zitierte, dass es genau in diesem Sinne ist, dass Jesus, man könnte sagen, ja, nicht auf dem Berg zu Gott hinging, natürlich, sondern dass sein Himmelfahrt hier angesprochen ist. Er ist zunächst mal in den Himmel aufgestiegen, nachdem er das Opfergabe gebracht hat durch seinen Tod am Kreuz, und dann hinab eben Gaben brachte, oder man könnte auch sagen, den Geist als größte Gabe gab. So ist es so, dass höchstwahrscheinlich, und da gehen die meisten Auslegen mit ein Herr, es so ist, dass Jesus natürlich als erstes hinabgestiegen ist auf diese Erde. Und das ist das Nächste, was dann hier kommt, und das war den Vers dann zu erklären. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und da fragen sich manche, was ist da gemeint? Ich bin so dankbar für Menschen, die wirklich die Schriften studierten und die Sprachen können und die sich darüber nachgedacht haben, was ist dann da gemeint, dass man Bücher hat, die Auslegung darstellen. Ich könnte nicht darauf kommen. Also ich dachte, ich habe wirklich meinen Kopf zerbrochen. Was ist dann hier gemeint? Wie muss man das hier verstehen? Nun, das hinabgestiegen sein in die untere Teile der Erde, die meisten nehmen an, dass hier gemeint ist, dass Jesus eigentlich das unterste Teil des Universums bewohnte, nämlich diese Erde. Dass er nicht in dem Totenreich hinabging, das meinen manche, aber das ist nicht gemeint. Nein, Jesus kam hinunter von dem höchsten Teil des Himmels, nämlich von Gottes Thron her, hinunter im untersten Teil des Universum Gottes, weil das war eben die gefallene Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt ist gefallen und deswegen unterste Teil, gefallene Teil, von Gott abgefallene Teil des Universums. Und da ist Jesus hinabgestiegen. Und somit ist Jesus hier gemeint, und wenn wir diese beiden Pfeilen so sehen, hinabgestiegen vom Himmel hinunter in diese Erde und dann von der Erde hinauf gen Himmel gefahren, und dann heißt es wiederum über alle Himmel, das heißt auch über alle sichtbaren Himmel oder auch über die Teile, wo Engel wohnen, da ist Jesus jetzt wieder sitzen zu Rechten des Thrones Gottes. Somit tut Jesus alles erfüllen. Und das konkret in ihm. Eine wunderbare Aussage, die uns hier gesagt wird. Nun, wenn wir noch einmal diesen Vers uns anschauen, was hier gemeint sein muss. Entschuldigung. Mit dem Vers, ich zitiere noch einmal, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, das Bild, was hier angesprochen ist, hat er Gefangene gefangen geführt und Menschengaben gegeben. Das Zitat will eigentlich einen siegreichen Herr, einen König darstellen, der aus einem Kampf gekommen ist, in ein Feindesland und nun Kriegsgefangenen gemacht hat. Nun zieht er mit den Kriegsgefangenen wieder zurück in seine Stadt, hat aber auch die Völker, die er überwunden hat, hat Tribut von ihnen bekommen, bekommt Steuer von ihnen. Das ist, wie Könige damals vorgegangen sind, ein wunderbares Bild, wie Gott ein Herz sieht in sein Heiligtum, Feinde gefangen genommen hat, das heißt die Feinde, die gegen man könnte sagen, sein Anliegen, dass Menschen in sein Reich, in seine Welt kommen, nämlich Satan. Böse, gottfeindliche Engel. Die hat er gefangen geführt. Und so gibt er Raum für die, die seine Freunde sind, die mit ihm gehen wollen, und gibt ihnen Gaben, Abgaben von den Völkern, die noch immer abtrünnig sind. Ein wunderbares Bild, für was jetzt auch hier in Jesus geschieht. Nun schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit diesen Gaben. Ein sehr spannendes Thema. Er hat gegeben, die einen als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Dann können wir sagen, ja wunderbar, wie schön steht es da. Und so steht es. Wenn ich eine Predigt vorbereite, gestern habe ich mich da intensiv mit befasst, dann ist es so, wie wenn jedes Leben aus mir herauszieht. Es ist so, wie wenn ich die ganzen Katastrophe der Gemeinde hier vor Ort, die Gemeinde auch weltweit heute vor Augen sehe und sage, wie weit sind wir entfernt von einem Aufbau, von Leib Christi sein? Ich verzweifle es hier. Und ich denke am Ende, was soll ich dann sagen? Das Wort ist so öde, wenn wir es vergleichen mit dem, was hier bei uns vorhanden ist. Wie sind wir dann drauf miteinander? Wie wenig leben wir von dem, was hier gesagt ist? Und das macht mir eine totale Not. Und dann auch hier denke ich dann, gibt es dann heute noch Apostel? Gibt es noch Propheten? Evangelisten, Hirten? Was ist dann meine Gabe? Habe ich eine von diesen Gaben? Gut, es gibt noch mehr Gaben, es gibt noch mehr Listen, aber das wird jetzt hier aufgelistet. Es gibt noch einzelne Dinge, und da kann man natürlich dann ganz schön ins Schleudern kommen. Also ich dachte, oh, was soll ich jetzt aussagen darüber? Ich kann nicht sagen, dass ich eine dieser Gaben hätte. Gut, ich kann sagen, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen evangelistisch tätig bin, manchmal ein bisschen wie ein Lehrer, manchmal tue ich auch ein bisschen wie ein Hirte sein und so weiter, aber ich kann nicht sagen, dass ich es wirklich ganz und gar bin. Dass das meine ganze Aufgabe im Leibe Christi ist. Meine Frau sagte so, ich habe gedacht, ich verzweifle, also ruf doch mal hier den an, also der kennt sich doch aus. Manchmal sind die Frauen eine Hilfe, weil wir Männer, ja, wir sind manchmal so verstockt, wollen alles für uns auskämpfen. Ja, ich muss es selber wissen. Ja, manchmal brauchen wir auch mal einen Bruder, der vielleicht noch was besser weiß und so weiter. Und dann habe ich ihn angerufen. Ja, wie seht ihr das? Ja, sagt er, das dass eben mit den Aposteln und Hirten muss man jetzt, oder, Entschuldigung, Aposteln und Propheten, da muss man mit Vorsicht genießen. Warum? Weil in Epheser 2,20 steht, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Er sagt, wenn wir das, was in Epheser vorher steht, nicht jetzt hier hinzunehmen und sagen, die Apostel und Propheten sind Grundlage, sind eben dazu gedacht, dass den Grund gelegt wurde, dann kann es sein, dass wir auf einen falschen Nenner kommen. Nun, da gibt es Auswüchse zu Pass und zu Unpass. Die Apostelbewegung, eine neue apostolische Bewegung, die glauben ja, es gibt neue Apostel und nur durch Handauflegung von ihnen bekommt man den Segen Christi oder Gottes. Oder auch Propheten, eine ganze charismatische Bewegung, ist ja auch so eine prophetische Bewegung, da glaubt man im Grunde, dass man ja eigentlich auch direkte, unmittelbare Offenbarungen von Gott bekommt und stellt diese Offenbarung auf gleiche Ebene wie der Schrift oder vielleicht manchmal sogar höher, weil man das ja direkt von Gott gehört. Die andere Sache, die sind vor 2000 Jahren geschrieben. Heikle Sache. Und wir sehen auch in Entwicklungen, was dabei herauskommt. Ja, es gibt gewiss Prophetisches und wir haben in 2 Wochen Prophetiekonferenz. Bitte bete dafür. Wurde schon gesagt, dass auch heute hier einer spricht, die dann dort aussprechen will. Also, das bin ich. Ich will es nicht. Ich zittere mit meinen Knien jetzt schon dafür. Aber wir wollen zum Thema Esoterik, Zeitgeist in dem Sinne sprechen und schauen, wie wir das einschätzen und ausschauen, wie das Wort Gottes in unsere heutige Zeit hineinwirkt und ausgelegt werden kann. Das ist ja auch eine prophetische Gabe oder Dienst, könnte man sagen. Das ist Prophetie, wie es nun neutestamentlich bedeutet ist, aber nicht so Propheten als Gesamtperson. Sprechen wir von einer prophetischen Gabe, wie solche Auslegungen adäquat zu rechten Zeitpunkt machen können. Vielleicht auch manche Dinge persönlich oder für Gemeinden sehen, einsehen, von Gott so sehen, dass aber diese Gemeinde, ich schaue hinein, ist ein Jammer. Ist ein Jammer. Das ist meine prophetische Sicht. Ist ein Jammer. Gemessen an dem, was hier steht. Aber wir müssen das ernst nehmen. Ich glaube, wirklich ist ein Jammer. Nun, wir kommen noch darauf, dass damit gemeint sein können mit diesem Jammer, aber ich meine, es ist schwierig. Apostel, also im Propheten, da spricht Paulus auch von Epheser 3, er sagt, das Geheimnis des Christus, darüber habe ich ja schon gepredigt, wurde jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart. Also diese Propheten neben den Aposteln bekamen diese Neuoffenbarungen Gottes. Das war, was Gott schon in sein Herz hatte, aber bis dahin noch ein Geheimnis war, noch verdeckt war. Und das Geheimnis war folgendes, die Nationen, die Heiden, sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das hat er als Apostel und ihr behauptet auch hier, einige Propheten, die damals dabei hatten, diese Offenbarung auch bekamen, so von Gott gesehen. Das ist prophetisch, also Prophet sein im Sinne Gottes, dass man wirklich von Gott ganz neue Dinge offenbart bekommt, die bis dahin überhaupt noch nicht gesehen und erkannt wurden. Nun dann Evangelisten, natürlich gibt es Evangelisten. Es gibt auch Beispiele von Menschen, die wirklich Evangelisten waren aber, und noch sind. Billy Graham, ist eigentlich allgemein erkannt. Auch Ulrich Pazzani, der ja pro Christ spricht, ist allgemein schon erkannt als ein Evangelist. Da ist wenig Widerspruch drüber. Über Propheten und Apostel, da ist sehr viel Widerspruch in dem ganzen Leib. Der eine sagt, das ist Quatsch, und der andere sagt, ja, das ist super. Aber Evangelisten, da gibt es welche. 2. Timotheus 4, Vers 5 sagt Paulus, du, Timotheus, aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Nun, das war ja Timotheus, er war der Evangelist, auch Apostelgeschichte 21, 8, Philippus, des Evangelisten, sie gingen ja da vorbei, war auch ein Evangelist. Also solche Beispiele gibt es, größter Evangelist vielleicht aller Zeiten, mag wohl Whitfield gewesen sein, der Mann, der mit seiner Stimme einen Raum, nicht nur einen Raum, also einen offenen Raum beschallen konnte, mit Tausenden von Menschen, das ist unglaublich. Und durch sein Wort kam Menschen zum Glauben scharen, auf eine unglaubliche Art und Weise. Das sind Evangelisten. Die gibt es heute noch. Dann Hirten, Seelsorge, eine ganz wichtige Sache. Erstmal ist mal Jesus natürlich Hirte, weil Petrus sagt es ganz konkret, ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ein Hirte als Diener der Gemeinde hat diese Realität ganz tief ergründet. Wollen wir Hirten sein, müssen wir auch das Schafsein zutiefst kennen. Weil dann können wir auch andere verlorene Schäflein ansprechen oder Schäflein, die Schmerz haben, die Leiden, die Nöte haben und mit ihnen umgehen. Das ist eigentlich die Gabe eines Hirten. Er muss aber erst auch sein eigenes Schafsein erkannt haben. Nun, Hirten und Lehrer werden eigentlich in einem genannt, Pastoren soll, wenn es gut ist, beide, also man könnte sagen, in sich vereinen. Denn wenn man zu sehr auf die Nöte und Probleme der Menschen eingeht, kann es sein, dass man damit das Bild, das heißt den Anspruch Gottes verliert und so sehr in diese Not aufgeht, dass man drin untergeht. Und dann letztendlich, wenn man vielleicht auch verkündigt, nur noch psychologische oder seelsorgische Dinge sagt, aber keine Klarstellung gibt über das, was die Lehre sagt. Denn hier geht es auch, wenn wir um Leib Christi nachdenken, wenn wir darüber im Klaren sein, was hier gemeint ist, um ein Muster. Dem Mose wurde gesagt, auf dem Berg Macht, diesen ganzen Stiftshütte genau nach dem Muster, den dir gezeigt wurde auf dem Berg. Und Mose machte die Stiftshütte genauso. Nun, das Heiligtum ist heute die Gemeinde. Also wir sollen auch hier im Wort Gottes diesen Muster sehen und uns immer wieder fragen, gehen wir dann gemäß diesem Muster? Und Lehrer machen es so, dass sie eben das Muster aufzeigen und sagen, das sagt das Wort Gottes. Seelsorge begleiten dann auch Menschen, dass sie sich an diesem Muster angleichen, dass sie zu dem hinkommen, der uns in diesem Muster hält, nämlich Jesus, der das Haupt des Leibes da ist. Nun, ein bekannter Lehrer in Apostelgeschichte 18, 24 genannt ist Apollos, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, und der kam nach Ephesus. Das war ein Lehrer. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 6, er als Apostel hat gepflanzt, Apollos hat begossen. Das heißt, ein Lehrer ist jemand, der auf Grundlage der apostolischen Lehre des Neuen Testamentes begießt. Das ist ein Lehrer. Der also das, was schon gepflanzt ist, was als Basis schon vorhanden ist, nun weiter Leben gibt, in dem Wasser dabei kommt. Und man könnte sagen, das Wort ja auch lebendig ausgelegt wird, so dass es auch heute verstanden werden kann. Aber es gibt nebst der gesunden Lehre, so sagt es Paulus den Timotheus, auch immer mehr Menschen, die diese gesunde Lehre gar nicht mehr hören wollen. Sondern sie werden nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen, also ein ganzer Haufen von Lehrern. Und die gibt es zuhauf. diese Lehrer, die so reden, wie es den Menschen in den Ohren kitzelt. Das ist eine Realität auch heute. Nun ist es einerseits so, dass wir alle Lehrer werden sollen. Wir sollen alle schriftkundig werden. Das heißt, wir sollen die Schrift lesen. Liest ihr? Tagtäglich? Andauernd? Bleibt ihr am Ball? So dass ihr vielleicht auch angewandt manchmal einen Vers einfallen könnt, die jetzt genau dort passt und somit vielleicht jemand etwas aus der Lehre weitergibt, sodass er dadurch gestärkt ist. Vielleicht auch Seelsorge ist gemeint, auch als Hirtendienst. Also, er sagt hier, Hebräer 5, Vers 12, diesen Autor, wir sollen der Zeit nach einer Weile Lehre sein, aber die meisten sind nicht so weit gekommen. Er sagt, ihr habt wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe sind. Immer wieder kommt hier und müsst hören, Gott liebt euch. Das müssen wir auch immer wieder hören, ist gar keine Frage. Aber wenn das alles ist, dann haben wir nichts Konkretes mitzuteilen und dienen nicht zum Wachstum, zum Erbau, weil das die Gründe sind. Es soll weitergehen. Dann soll auch gesagt werden, wie liebt uns Gott? Wohin möchte er uns in seine Liebe dann führen? Durch manch Bedrängnis, durch manch Not. Nun, einerseits sollen wir alle Lehrer sein, andererseits, sagt Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Zitter, zitter. Ich stehe hier, versuche euch was zu lehren und ich bekomme ein schwereres Urteil. Nach Silvester, ich hatte ja gepredigt über Gemeinschaft, gar nicht mein Thema. Sagt meine Frau zu mir, Martin, du lebst nicht, was du predigst. Leute, sie hat es schon häufiger gesagt, ja, aber diesmal ging es mir wirklich rein. Hier in unsere Ehegemeinschaft lebst du keine Gemeinschaft, gehst immer deine eigenen Wege. Du hörst nicht zu. Nun, können Sie sagen, allgemein typische Probleme der Männer. Ja, ist auch so. Ja. Kann man immer verteilen. Ja, muss man, ich habe meine Frau immer gesagt, geh zu den anderen Männern, da geht es nicht besser und so weiter. Ja. Also, aber die anderen Männer sind nicht unser Muster. Ja, also damit uns zu vergleichen, können wir uns nicht aus dem Schneider machen. Ja. Und es ging mir so rein, ich war fix und fertig. Ich war wirklich am Ende. Ich dachte, Martin, du kannst nicht mehr irgendwo auf den Kanzel steigen und noch predigen. Also das geht auch einfach nicht. Wenn du hier stehst und bist Lehrer und sagst das Wort und lebst das nicht. Nun musste ich da wirklich etwas lernen. Etwas ganz Wichtiges. Eine Frau sagt immer, du sagst was, aber du handelst nicht danach. Ups. Das heißt, hier klaffen zwei Dinge auseinander, was wir sagen und was wir tun. Das ist unwahrhaft. Das ist furchtbar. Das müssen wir uns erstmal zu Herzen ziehen. Dann sagt er, ich bin ja immer so locker, so meine Frau sagt immer zu ihr, so, weil ich dann gerade ein gutes Gefühl habe, ich liebe dich. Und dann sagt meine Frau, ja, aber das muss auch mal Taten haben. Ja. Nun, und das ist recht, ja. Das heißt, ich war total beleidigt, weil ich habe gedacht, ich sag doch immer, ich liebe dich. Und das ist doch meine Liebe. Aber bei ihr kam es nicht das Liebe an, weil ich ihr nicht zuhörte und immer eigene Dinge, eigene Wege gehen, also überhaupt keine Liebe, ja. Also, und dann muss ich ihr fragen, okay, Martin, was machst du denn? Weil dann sagte meine Frau zum Beispiel, ja, ich sag, was soll ich denn machen? Und dann kommen wir mit Listen, ja? Ja, die. Also, dann denke ich, oh weia, wenn ich das jetzt alles erfüllen will, ja? Verstehen wir jetzt die Problematik? Das ist ein ganz, ganz wichtiges, ja? Also, weil es ist ja auch nicht so, dass ja Liebe drin besteht, dass ich jetzt eine ganze Liste gehe und dann irgendwann bin ich müde und sage, guck mal, ich habe das und das und das und das für dich gemacht und jetzt ist doch immer nicht gut. Und dann wird es gesetzlich, ja? Wie komme ich aus diesem Geist heraus? Ja, ich muss sagen, im Nachhinein ist ein böser Geist. Böser Geist. Sah ganz freundlich aus, diesen Geist. Sah ganz fromm aus. Gut gemeint. Schlecht gemacht. Oberflächlich ausgedacht. Ja, von was soll ich machen? Da habe ich gedacht, okay, nun musst du dein altes Verhalten erstmals einfrieren. Also aufhören. Versuch es mal, deine Frau in den nächsten Wochen überhaupt nicht zu sagen, ich liebe dich. Das war jetzt meine Maßnahme. Das ist nicht allgemein gemeint. Ja? Keine Lehre. Ja? Also, aber das war jetzt meine Maßnahme. Ganz, das ist Seelsorge. Ja? Also, ich betreibe jetzt Seelsorge. Ja? Also, und da habe ich gemerkt, indem ich das tue, dass dieses, man könnte sagen, floppige Wesen, ich liebe dich und damit ist es gut, sich tatsächlich nun nicht mehr so zu Wort kam. Und meine Frau sagte jetzt vor 2 Tagen, sagt sie, du sollst mir mal erstmal sagen, dass ich dich liebe. Ich sage, ja, vermisst du das dann? Ja, ja, sagt sie. Ich sage, ja, aber es muss auch Taten haben. Ja, meint sie. Sie meinte, es hat sogar schon ein paar Taten gegeben. Also verstehen wir, also ich habe ein altes Verhalten eingefroren und nun entstand Raum für etwas Neues. Und ich bin noch immer verzweifelt. Ich bin noch immer fertig, weil ich denke, das kann doch nicht sein, das ist doch dröge, wenn ich meiner Frau nie sage, ich liebe dich. Aber ich werde sie auch noch sagen, also ist keine Frage, ich liebe sie auch noch. Aber es geht einfach darum, dass man so festgefahren sein kann in bestimmte Mustern, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Probier es damit, das Alte mal einzufrieren. Und konzentriert euch darauf, jetzt einfach mal das neue Raum zu geben. Nun, das ist ja jetzt eine Sache, die er gegeben hat, eben diese ganze Sache. Wozu hat er nun gegeben, nun eben diese Dienste? Ich habe jetzt ein bisschen als Lehrer und Seelsorger geredet, also wie man eventuell damit umgehen kann. Aber wozu sollen nun die Gaben sein? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Nun kommt das, dieses Werk für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nun können wir noch so toll lehren und wir können noch so gute Lehren von uns geben. Aber wenn wir nicht dazu beitragen, dass dadurch der Leib erbaut wird, dadurch wir alle miteinander im Glauben wachsen, und zwar dahin, bis wir alle reif werden. Dass eine Reife im Glauben unter uns da ist, die uns gegen das an sein lässt, was in diese Welt ist. Und nun kommt eben das Zweck des Zweckes, also der Zweck des Zweckes ist eben, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Wenn meine Lehre dazu beiträgt, dass alle brav zuhören und sagen, ja, schön gepredigt, aber sie werden nicht selber mündig, sie fangen nicht an, das zu tun. Ich musste auch über unseren Hauskreis nachdenken, ich bin immer der Lehrer gewesen und habe immer das gut vorbereitet und so weiter und denke, ja, Martin, aber jetzt musst du die anderen mal Chance geben. Also, das geht doch nicht. Du musst denen mal die Chance geben, dass sie mal das vorbereiten, dass sie mal eben mündig werden und das auch zum Ausdruck bringen. Das muss man lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss also ein Aufbau. Man muss darauf fassen, Leute, es ist wichtig, dass wir aufbauen, dass wir miteinander wachsen und dass wir einander auch Chance und Raum geben, dass wir alle mündig werden. Das Unmündige ist nun gegen diese Welt, die Menschen dieser Welt. Unmündige eben sind hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind ihrer Lehre. Sie sind durch die Betrügerei der Menschen verdorben oder durch die Verschlagenheit zu listiger sondern Irrtum. Das ist eben, was in dieser Welt. Diese Welt, die damalige Welt, war die Welt der Gnosis. Esoterik ist moderne Gnosis, der Zeitgeist. Und da sprach er all die an, die Erkenntnis haben wollen. Ihr habt überhaupt keine Erkenntnis. Ihr seid, wie in diesem Bild gesprochen, ein sturmverschlagenes Schiff im Mittelmeer, hin und her getrieben, ohne Ruder, zerstreut über diese Welt, mal hier, mal da, mal dies, erfahren wir jenes, das ist eben die Welt. Oder eben wie so ein navigationsspinnendes Gerät. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal habt, also unser Gerät spinnt manchmal, sagt man, auf bitte umkehren und dann nächste 100 Meter wieder umkehren. Also das ist eben, wie die Welt ist, in Umkehren. Also und dann wissen wir irgendwann nicht mehr wo. Nun, damit ist auch Betrügerei von Menschen und Verschlagenheit so listig, sondern ein Irrtum, was ich gerade zum Ausdruck gebracht habe über mein Leben, ist auch diese Verschlagenheit. Ist listig ersonnen im Irrtum. Wenn ich meine Frau sage, ich liebe dich, reicht das aus. Das ist listig. Das ist böse. Nun, da muss man erstmal dahin kommen, zu erkennen und dann Buße zu tun zu können. Nun gibt es so viel auch Irrlehren. Ich möchte die ja nicht so sehr also aufdecken. Ein vielleicht ein bekannter Mann, der auch hier vielen Menschen anspricht, hat gesagt, hat Gott über 10.000 von Jahren Millionen Menschen erschaffen, die Ewigkeit in Seelenqualen verbringen werden. Kann Gott so etwas zulassen und weiterhin behaupten, ein Gott der Liebe zu sein, wie wenn Gott was behaupten würde? Was für eine Art Gott ist das? Menschen stellen immer mehr die Realität Gottes in Frage. Und das sind Lehrer der evangelikalen Christenheit. Ja, ein anderer, das kann man gar nicht so erkennen. Wir brauchen vielleicht auch Menschen, die das besser erkennen können. Eine wirklich tolle Aussage ist von diesem Tobias Feigs in Zeitgeist. Hier geht es um missionale Gemeinde. Man geht nicht zur Kirche, nicht nur zur Kirche, sondern man ist Kirche. Unterwegs auf einer gemeinsamen Mission und Sendung. Ja, ist so, wir sind Leib Christi. Wir sind Kirche, das stimmt. Aber wenn man diese Bewegung, woraus er spricht, folgt, dann sieht man, dass hier eine Zerstreuung in diese Welt angedeutet ist. Wir sollen uns um diese Welt mischen. Gemeinde wird immer mehr oberflächlich gelebt. Das Wort Gottes steht nicht zentral. Es geht immer weniger um eine klare Auslegung des Wortes, so dass wir uns miteinander stärken und gestärkt die Welt hineingehen können. Es ist Zerstreuung, hinausgehen. Natürlich wollen wir Menschen gewinnen, aber wenn wir nicht auch uns sammeln, dann wird dieses Zerstreuen nur in Weltliches münden. Die Lösung, die jetzt Paulus aus dieser Zerstreuung her anbietet, ist: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Die Wahrheit reden in Liebe. Das ist der Schlüssel. Wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes auch erkannt haben, wenn wir sie sagen, dann müssen wir es auch so sagen, dass wir einerseits verstanden werden, andererseits muss es auch irgendwie mit unserem Leben übereinstimmen. Weil sonst können andere nicht verstehen, was wir meinen, wenn wir auch vorne stehen und Lehrer sind oder das sein wollen. Eine große Gefahr. Wie häufig habe ich Wahrheit geredet, aber nicht in Liebe. Nun, diese Aufforderung, die Wahrheit zu leben, zu reden, ist ein ganz wichtiges. Dass wir gerade von hier aus, von der Kanzel aus, die Wahrheit reden, können wir einerseits gut meinen und richtig, wir müssen das Wort Gottes sagen, das tun wir. Das ist auch lobenswert und gut an dieser Gemeinde. Hier wird das Wort Gottes ausgelegt,
Hier geht es darum, das Wort zu nehmen und das wirklich Sonntag für Sonntag aufzulegen. Wunderbar. Aber wo es mangelhaft ist, ist, leben wir danach. Ich habe es bei mir erkannt. Ich hoffe, dass wir es auch unter uns erkennen. Da mängelt es an allen Kanten. Nun, wir sollen das in Liebe, man könnte sagen, in der Praxis so tun, dass es in allem ein Hinwachsen ist zu ihm, das Haupt Christus, indem wir als ganzer Leib zusammengefügt und verbunden sein durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Hier wird eben der Leib beschrieben, wie sie miteinander in Zusammenhang gebracht ist. Und ich dachte auch, sie neu, also die Woche im Krankenhaus waren, also wir hatten einen Termin, die Elke, die musste irgendwie für den Augen, sie hatte damit ein Problem gehabt und es hat sich alles als gut herausgestellt, sie wurde wieder gesund erklärt, nach Hause geschickt, das war wunderbar. Aber ich dachte, manchmal ist es so, dass wenn wir kranke Teile am Leib haben, dann ist in unser Empfinden, unser ganzen Leib, eben diesen kranken Teil. Es kann ja wirklich ein ganz böses Geschwür, ein kleiner Finger sein und das klopft und das Vordere tut weh. Und in meinem Empfinden ist der ganze Leib meine kleine Finger. Und das ist ja auch Gemeinde. Das sind Teile, die leiden oder auch Teile, die nicht die Wahrheit sprechen. Oder die nicht danach leben, was die Wahrheit entspricht. Und der ganze Leib tut weh. Das ist eine furchtbare Situation. Dann müssen wir aber wissen vom Bild her, vom Haupt her, und das tun wir ja auch, ich sage, mein Finger tut weh, ich muss zum Arzt. Wenn ich nur auf meinen Finger hören würde, dann würde ich jetzt im Bett liegen, Finger hoch, und irgendetwas tun, sodass das entspannt wird. Aber nein, mein Kopf sagt, du musst zum Arzt. Vielleicht muss die Wunde aufgeschnitten werden und platzen, sodass sie dann zur Ruhe kommen kann. Tut noch mehr weh zunächst mal, aber danach kommt Linderung. Und so auch im Leib. Jesus, das Haupt, sagt uns, tut dies. Redet die Wahrheit in Liebe. Das ist, was er sagt. Dann sollen wir immer wieder zu ihm kommen. Und da, wo wir es nicht getan haben, auf die Knie gehen und dann sagen, okay, lass uns neu anfangen, diese Chance gibt uns Jesus. Weil das ist eben, wie er, man könnte sagen, das zum Ausdruck bringt, so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe, zu seiner Selbsterbauung. Das ist, was er tut. Das heißt, wenn mein Kopf in Ordnung ist, er baut mein ganzer Leib, weil mein Kopf sorgt dafür, dass es mein Leib gut tut. Nun, Jesus noch viel mehr das Haupt des Leibes und wir sind der Leib. Okay? Es ist Zeit. Stehen wir auf und wir beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns hier Wegweisung gibst. Und Herr, du siehst, wie weh dieser Teil des Leibes hier in Herborn Seelbach ist und tut. Ich bete darum, Herr, dass da, wo unwahrhaftige Elemente, kranke Elemente sind, dass wir uns miteinander darum kümmern, aber dass wir auch alle miteinander auf dich hören und deine Lösung erkennen und diese Lösung annehmen. Herr, wir sind alle Glieder deines Leibes. Du hast uns alle Gaben gegeben. Gib nun, dass wir unseren Plätzchen hier in dem Leibe finden und einnehmen. Gib Gnade, dass wir aber auch, wo wir verfehlt haben und uns auf Unwahrhaftigkeit eingelassen haben, wir es erkennen und Buße tun. Bitte, Herr Jesus, gib Gnade dazu. Amen.